ARD.
Wir haben auch immer wieder von Fällen gehört von Richtern, wo Pferde vorgestellt wurden, die am Bauch geblutet haben, weil der Reiter zu dolle mit den Sporen reingetreten hat.
Pferde fühlen eine Fliege. Ganz leichtes Anticken reicht ja schon. Und dann kann man doch ganz deutlich sehen, dass jede harte Einwirkung überhaupt nicht an so ein Pferd gehört.
Wenn diese Tiere so teuer sind, Rebecca, warum geht man dann mit denen so um?
Das ist auch eine Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe. Ja, und vor allem Pferde sind so wirklich groß und schwer, ja, bis so 600 Kilo, bis eine Tonne kann so ein Pferd wiegen. Aber das Pferd hat halt keinen Schmerzlaut, also es schreit halt nicht, wenn es Schmerzen hat.
Wer kennt denn nicht den Spruch, alles Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde? Reiten und die Beziehung zu einem Pferd soll also glücklich machen. Und das trifft sicher für viele Reiterinnen und Reiter zu. Denn etwa 3 Millionen Deutsche reiten. Doch der Reitsport ist auch ein knallhartes Business. Die deutsche Pferdebranche hat einen Umsatz von rund 7 Milliarden Euro jährlich. Zum Vergleich, die geplanten Haushaltsausgaben von Sachsen-Anhalt liegen bei etwas mehr als 15 Milliarden Euro. Turnierpferde sind auch eine Wertanlage. Die soll möglichst steigen. Manchmal auch mit Mitteln, die nicht regelkonform sind. Meine Kollegin Rebecca Kupfner hat hinter die schillernde Fassade des Turnierreitens geschaut und mit ihren Kolleginnen Julia Kruschwitz und Nina Böckmann den Film Reitsport zwischen Lieben und Quälen gemacht. Zu sehen in der ARD-Mediathek in der Reihe Team Recherche. Und wir wollen in dieser Podcast-Folge über diese Recherche sprechen. Herzlich willkommen, Rebecca Kupfner.
Hallo Cecilia, vielen Dank für die Einladung.
Ich bin Cecilia Kloppmann. Sie hören MDR Investigativ hinter der Recherche. Neue Folgen gibt's immer montags alle 14 Tage in der ARD Audiothek und da, wo Sie uns gerade hören. Rebecca, ich persönlich habe wenig Ahnung von Reitsport und ich interessiere mich eigentlich auch gar nicht so dafür. Aber selbst ich kenne diese Bilder der deutschen Reiterin Annika Schleu von den Olympischen Spielen in Tokio 2021. Die hat da ganz wild und weinend auf ihr Pferd eingedroschen, muss man schon fast sagen. Das war ein großes Politikum, das ging durch die Presse. Solche Skandale gibt es nur bei großen internationalen Turnieren?
Naja, also es gibt immer wieder im internationalen Reitsport solche Skandale. Man muss aber auch dazu sagen, dass das bei dem modernen Olympia-Fünfkampf diese Bilder, wo Annika Schleu auf ihr Pferd eingeschlagen hat, das eigentliche Tierschutzwidrige vor allem war davor, wo das Pferd schon dreimal diesen Parcours gelaufen ist und auch schon in Sprünge reingerannt ist. Deswegen wurde ja jetzt auch Reitsport quasi rausgenommen aus dem modernen Fünfkampf, weil das ja auch Reiter und Pferde total überfordert. Aber es gibt viel größere Skandale im internationalen Reitsport. Zum Beispiel bei Helgstrand International, das ist einer der größten Pferdehändler weltweit. Und dort konnte eine Journalistin nachweisen, dass es strukturelle Tierquälerei in seinem Stall gab.
Da gab es auch Aufnahmen dazu, hast du gesagt?
Genau, da gab es auch Aufnahmen. Da hatte sich eine dänische Journalistin eingeschleust in den Stall. Also es gibt immer wieder so größere Skandale. Es werden immer wieder Videos geleakt von Spitzensportlern auch. Und wir haben uns die Frage gestellt, okay, ist das nur ein Problem aus dem Spitzensport oder ist das auch im Breitensport, also wo Hobbyreiter oder halt nicht so bekannte Reiter an den Start gehen bei Turnieren, ist das auch dort ein Problem? Und der Frage sind wir nachgegangen.
Darum geht nämlich euer Film. Ihr seid dafür auf verschiedene Turniere gereist und habt beobachtet, wie Reiter mit ihren Pferden umgehen. Und etwas, was die Pferde besonders quält, ist die sogenannte Rollkur. Ich habe davon noch nie was gehört vorher und wahrscheinlich habe ich mir auch was anderes darunter vorgestellt. Vielleicht erklärst du erstmal den Zuhörerinnen und Zuhörern, Rebecca, was das überhaupt ist, eine Rollkur.
Also eine Rollkur ist quasi eine Trainingsmethode, wo man den Kopf des Pferdes mechanisch mit dem Zügel runterbringt durch das Gebiss. Also du musst dir vorstellen, du hättest jetzt so einen Metallstab im Mund und jemand zieht dich dabei nach hinten unten.
Das klingt unangenehm.
Ja, das kann auch wirklich sehr schmerzhaft für die Pferde sein. Diese Reitmethode, die gibt schon seit über 20 Jahren und ist auch wirklich heftig umstritten. Die kommt ursprünglich so ein bisschen aus dem niederländischen Reitsport und wurde richtig groß mit dem Jahrhunderthengst Totilas, das ist einer der bekanntesten Pferde gewesen in den letzten Jahren.
Man kennt das ja vielleicht so, dass dann der Kopf, der sieht so nach unten gebogen, und ich als absoluter Laie habe das auch immer eher für was besonders Elegantes gehalten. Aber warum das überhaupt gemacht wird, das kann uns jetzt mal Kerstin Gerhardt erklären. Die habt ihr auch getroffen. Die bildet nämlich seit 40 Jahren Reiter und Pferde aus und ist eine absolute Top-Spezialistin auf ihrem Gebiet.
Man hat nur unfassbar viel Macht und Kontrolle obendrauf, weil da das Pferd nichts mehr sieht, kann es sich auch nicht erschrecken, ist nicht abgelenkt, hat keine eigenen Gedanken, sondern macht einfach nur das, was der Reiter von oben von ihm will.
Machtkontrolle, wovon Kerstin Gerhardt spricht, Rebecca, das ist ja das eine. Aber diese Methode hat ja auch ernsthafte körperliche Folgen für die Tiere, richtig?
Genau. Also vor allem, man muss dazu sagen, es geht ja um die Rollkur, wenn man das Pferd dazu zwingt, diese Haltung einzunehmen. Also junge Pferde machen das auch mal von sich aus, aber nicht so lange, weil die können sich einfach noch nicht so tragen, nennt man das, und sind auch noch nicht so in der Balance. Das Problem ist, dass mit der Zeit ein sogenannter falscher Knick in der Halswirbelsäule entsteht. Und das hat dann Auswirkungen auf den ganzen Bewegungsapparat des Pferdes, also Rücken, es verspannt sich. Auf lange Sicht sagen Tierärzte, dass diese Trainingsmethode durch diese Daueraktivierung dieser Halsmuskulatur zu schmerzhaften Krämpfen kommen kann. Ich hatte auch eine Dokumentation über die Thematik gesehen, wo eine Frau ausrangierte Turnierpferde bei sich aufgenommen hat und da auch ein Pferd hatte, das Probleme mit dem Kehlkopf entwickelt hat durch diese Rollkur, weil die Pferde halt tatsächlich nicht mehr so richtig atmen können. Also das wurde auch tierärztlich, wissenschaftlich untersucht. Und sie sehen halt nicht wirklich was und können halt wirklich Schmerzen im gesamten Bewegungsapparat eigentlich kriegen.
Und wer sich das nochmal anschauen möchte, der kann das auch sehen. Da empfehle ich nochmal den Film zu sehen in der ARD Mediathek unter Team Recherche. Reitsport zwischen Lieben und Quälen. Und da gibt's auch eine sehr interessante Grafik in eurem Film, denn es gibt ja offenbar auch Studien zu dieser Rollkur und die ist wirklich weit verbreitet.
Also wir haben eine Studie gefunden aus diesem Jahr, die hat Elite-Dressurpferde, also aus dem Spitzensportbereich, und Pferde aus Lehrvideos analysiert. Und das Ergebnis war, dass 93% der Pferde hinter der Senkrechten geritten wurden. Also das bedeutet, eigentlich müsste man das Pferd, wenn du dir jetzt so eine Linie vorstellst, von den Ohren bis runter zum Boden, muss der Pferdekopf da gerade sein oder so ein bisschen dahinter, ne? Also das variiert.
Also quasi natürlich parallel zu dieser senkrechten Linie.
Genau,
verlaufen.
Oder davor. So steht es in den Lehrbüchern auch. Das wäre so das Gesündeste. Natürlich geht das nicht immer. Klar, ein Pferd ist auch nur ein Lebewesen, aber darauf trainiert man das Pferd ja auch hin. Man sollte eigentlich davon ausgehen, dass vor allem im Spitzensportbereich top trainierte Pferde diese Körperhaltung schon einnehmen können. Aus dieser Analyse kam aber eben raus, dass 93% von denen eben hinter dieser Senkrechten geritten wurden. Und sie hatten auch, das muss man auch dazu sagen, bei dieser ganzen Debatte um Rollkur, man muss sich das Gesamtbild des Pferdes angucken. Hat es dann auch Stress damit? Und bei dieser wissenschaftlichen Studie kam auch raus, umso enger und tiefer der Pferdekopf quasi gehalten wurde, umso gestresster waren die Pferde. Und das sieht man zum Beispiel durchs Schweifschlagen von den Pferden.
Ja, und trotzdem, auch jetzt gerade wieder aktuell, gibt es eine Diskussion um einen Springreiter, der heißt Christian Kukuk, beim Weltcup in Verona. Und genau da gab es wieder diese Rollkurvorwürfe.
Genau, der Fall ist sehr aktuell. Die Diskussion bei ihm geht es auch vor allem um den Einsatz der sogenannten Schlaufzügel, was er auch dran hatte. Das heißt, da wird ein Zügel so gebunden, jetzt laienhaft erklärt. Damit hat man so einen Flaschenzugeffekt. Also man kann sehr viel Druck ausüben aufs Pferdemaul damit. Und er hat dieses Pferd auch, ich glaube, es waren so 45 Sekunden, diese Videoaufnahmen, sehr tief unten den Pferdekopf quasi gezogen. Und darüber wurde diskutiert, sehr heftig auch auf Social Media. Der Springreiter Kukuk hat auch ein Statement daraufhin abgegeben und in dem Statement bereut er auch, was er getan hat, entschuldigt sich auch bei der Reiterwelt. Was mir so ein bisschen aufgestoßen ist jetzt persönlich, dass er sich nicht gegenüber sein Pferd quasi entschuldigt. Also man hatte so ein bisschen das Gefühl, es tut ihm für diese Repräsentanz im Reitsport leid, was er getan hat, aber so richtig, was er da wirklich sein Pferd eigentlich angetan hat, diese Reue habe ich da jetzt nicht rausgehört.
Was ich mich frage, Rebecca, wenn es schon so lange solche Diskussionen darum gibt und ja auch immer wieder vorkommt, ist es denn jetzt verboten, die Rollkur, oder ist sie nicht verboten?
Also es ist tatsächlich total kompliziert, weil wir haben auf nationaler Ebene einen reiterlichen Verband, also die Deutsche Reiterliche Vereinigung. Wir haben uns ja in unserer Dokumentation auf nationalen Breitensport fokussiert. Da gibt es Lehrvideos, auch für Richter. Also die übermäßige Rollkur ist verboten. In dem Video sieht man auch in diesem Lehrvideo ganz deutlich, sobald das Pferd hinter dieser Senkrechten kommt, dass gesagt wird, das ist jetzt nicht so gut, man sollte den Reiter ansprechen. Das Problem ist aber, die Deutsche Reiterliche Vereinigung sagt, man muss das im Gesamtkontext betrachten. Was für Anzeichen zeigt denn das Pferd? Und macht es der Reiter böswillig und mit Gewalt? Und da finde ich jetzt persönlich schwierig, manchmal zu sehen, ob der Reiter das tatsächlich mit Gewalt macht, weil das ist total subtil. Wenn man diese Zügel in der Hand hält, reichen schon kleinste Fingerbewegungen und das Pferdemaul hat Kilos da drauf. Es wird halt immer gesagt, man muss da gucken, okay, das Pferd, was wir vorhin hatten, schlägt es mit dem Schweif, macht die ganze Zeit das Maul auf, lässt die Zunge raushängen oder so. Das sind ja so Schmerzanzeichen oder Stressanzeichen. Nur das eine Pferd, das wir ja hatten in der Dokumentation, was extrem und sehr lange in Rollkur geritten wurde, das hatte diese Anzeichen überhaupt nicht. Weil Pferde kommen irgendwann in diese erlernte Hilflosigkeit. Wenn die keinen Ausweg mehr finden, kannst du mit denen eigentlich machen, was du willst. Das sind dann tote Körper sozusagen. So hat es mir auch Kerstin Gerhard erklärt.
Es ist so demütigend für ein Pferd. Da erlischt wirklich die Seele eines Pferdes. Es ist tatsächlich so.
Du hast mir auch erzählt, Rebecca, dass die Verbände das verschieden handhaben. Also dass es gar nicht so eine einheitliche Regelung gibt zur Rollkur.
Genau, also es gibt ja auch noch den Weltreiterverband für internationale Turniere und internationale Turniere finden ja auch in Deutschland statt, so wie das CHIO in Aachen, das ist das weltgrößte Turnier überhaupt, das ist auch sehr bekannt. Und dafür ist eben der Weltreiterverband zuständig für diese Regeln auf internationalen Turnieren. Und der Weltreiterverband, FEI, die versprach 2010, dass sie diese Rollkur, dieses aggressive Reiten abschafft, also quasi ahndet auf Turnieren. Die hat es dann aber 2025 nochmal überarbeitet. Die Definition ist so ein bisschen schwierig, weil die FEI sagt auch, Lodi Brown ist erlaubt, das ist dann mit weniger Handeinwirkung des Reiters. Nur diese Definition, ab wann ist es zu viel Handeinwirkung des Reiters, ist total vage.
Etwas anderes, Rebecca, was ich persönlich auch irgendwie als normal zum Reitsport gehörig eingeordnet habe, ist der Gebrauch der Gerte. Und aus eurem Film habe ich gelernt, die darf man einsetzen, aber nur mit ganz bestimmten und sehr strengen Regeln.
Also die Reitgerte ist ja eine Hilfe zur Unterstützung quasi, weil das Pferd lernt ja zuerst vom Boden aus, ne, vorwärts gehen. Also man haut ja nicht mit der Gerte drauf, auch nicht vom Boden aus. Du kannst dann von oben mit der Gerte das Pferd dann das Hinterbein so ein bisschen damit tätscheln. Das aktiviert dann halt nochmal was.
Okay, also man kann die Gerte einsetzen.
Genau.
Aber ihr habt ja in eurem Film da auch ein Beispiel, wo die Gerte eben nicht regelkonform eingesetzt worden ist.
Wir waren bei einem Turnier in Chemnitz-Röhrsdorf und haben dort den Parcours beobachtet, haben auch Handyaufnahmen gemacht. Wir haben dort auch öffentlich gedreht. Und da war ein Reiter, der mehrmals mit der Gerte auf sein Pferd eingehauen hat, also hinten drauf und auch vorne drauf. Wir haben dann eine Richterin gefragt, ob das erlaubt ist. Und sie meinte, nee, übermäßiges Schlagen mit der Gerte ist nicht erlaubt und schon gar nicht vor dem Sattel. Und deswegen wurde der Reiter dann auch verwarnt. Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen bei diesen Regeln übermäßiger Gerteneinsatz.
Ist auch wieder so ein schwammiger Begriff, oder?
Ist ein total schwammiger Begriff. Also Kerstin Gerhard hat es in unserem Film zum Beispiel gezeigt, wie man mit der Gerte richtig umgeht. Und das wäre dann tatsächlich nur so ein kleines Berühren mit der Gerte. Ein leichtes Touchieren nennt man das in der Reiterwelt. Und ein Draufhauen, naja, wie fest haue ich denn drauf? So, und dadurch, dass das Pferd keine Schmerzlaute hat, also jetzt nicht schreit, wenn man draufhaut, ist das so ein bisschen, ja, die Definition ist total schwammig. Jeder versteht darunter auch was anderes, mit der Gerte umzugehen.
Ein Kritikpunkt in eurem Film bei dieser Szene ist gewesen, dass dieser Reiter erst später verwarnt worden ist. Also, dass der Turnierrichter nicht sofort eingegriffen hat. Und da habe ich mich gefragt, Rebecca, wie das denn ist bei solchen Turnieren. Was kann der denn überhaupt machen? Also es ist so wie beim Fußball, dass der eine Trillerpfeife hat und das Spiel jetzt mal abpfeifen kann und eine Verwarnung aussprechen kann. Oder man muss sich ja vorstellen, da wo ihr wart, das sind diese Springreitturniere mit Hindernissen. Da gibt es einen Parcours und das Pferd muss die Hindernisse überspringen, möglichst schön vermutlich noch in einer guten Zeit. Da kann man ja auch nicht einfach so anhalten zwischendrin, oder?
Also bei so einem Springturnier, bei dieser eigentlichen Prüfung, wenn der dann im Parcours ist, der Springreiter, da gibt es dann das Richterhäuschen, da sitzen Richter mit drin und gucken sich das dann natürlich an. Und wenn etwas nicht regelkonform ist, dann können die abklingeln, also mit einer Klingel, oder auch verwarnen durch Lautsprecher. Sowas kenne ich.
Also die könnten sofort eigentlich eingreifen.
Genau, die könnten, also
dann
die
müsste
müssen,
der stoppen.
Naja, klar. Also eigentlich müssen die auch bei Regelverstößen natürlich einschreiten, weil wenn es Regeln gibt und die nicht geahndet werden, dann ist es ja auch unfair gegenüber den anderen Reitern.
Und warum hat er denn in diesem Fall jetzt nicht eingegriffen in Chemnitz?
Ja, da kann man irgendwie nur spekulieren.
Also hat er das nicht gesehen?
Ich denke nicht, dass er es nicht gesehen hat. Also das war schon offensichtlich. Das sieht man jetzt auf den Handyvideos nicht so genau. Wenn man es langsam abspielt, sieht man das gut. Die Qualität ist ja sehr schlecht von dem Handymaterial. Aber das sieht man in dem Parcours schon, was ein Reiter macht. Weil die müssen ja auch, es gibt so Springturniere, wo es nicht nur um die Zeit und die Schnelligkeit geht, sondern um den Stil auch. Also wie gut reitet der Reiter und wie zufrieden läuft das Pferd. Und das sind so ganz feine, also Feinheiten, die muss ja ein Richter auch sehen. Und sowas Offensichtliches wie die Gerte hätten die Richter auch sehen müssen. Ich denke, es liegt wahrscheinlich an dieser Formulierung übermäßiger Gerteneinsatz. Wahrscheinlich war es für den einen Richter was komplett anderes als für den anderen. Oder aber auch, man gewöhnt sich ja an Bildern. Man kennt es ja auch vom Rennsport, wo die auf das Pferd einhauen. Ich glaube, diese Bilder sind halt auch mittlerweile einfach so normal geworden, dass es okay ist, ein Pferd mal drauf zu hauen.
Ja, also wie gesagt, ich bin ja wirklich Laien und verfolge Pferdesport nicht unbedingt, aber dieses Ding mit der Gerte war jetzt für mich gar nicht so was Außergewöhnliches. Jetzt ist ja die Frage, Rebecca, ob das Übersehen von Regelverstößen öfter passiert auf solchen Turnieren.
Das haben wir uns halt auch gefragt. Wir hatten im Vorfeld mit vielen Leuten telefoniert, haben viele Kommentare auf Social Media durchgelesen. Und immer wieder kam dieser Vorwurf, Richter würden nicht einschreiten. Wir haben das ja auch selbst auf den Turnieren beobachtet, aber das waren vereinzelte Fälle. Also ich denke, es gibt immer wieder schwarze Schafe. Aber auf allen Turnieren, wo wir waren, hat halt kein Richter eingegriffen.
Und unsere Kollegin Julia Kruschwitz hat ja auch eine Richterin in Chemnitz angesprochen, Birgit Dammer, auf diese Vorwürfe. Und was Birgit Dammer da sagt, das hören wir uns auch gleich nochmal an.
Ich möchte sicher meinen Kollegen nicht zu nahe treten. Das muss auch jeder mit sich selbst ausmachen. Aber ich denke schon, auch da sollten wir vielleicht manchmal etwas offener rangehen und auch den Mut haben, Dinge anzusprechen. Weil was am Ende sollte eins im Fokus stehen, unser Sport.
Also Sie glauben, dass es schon vorkommt, dass Richter, ich sage jetzt mal, anders bewerten, wenn bestimmte Reiter, Reiterinnen im Parcours oder im Viereck sind?
Ich möchte, wie gesagt, keinem nachsagen, dass er es bewusst macht, aber ich denke, es gibt schon eine Befangenheit in unserem Sport und gegen die sollten wir arbeiten.
Du hast zu dem Thema Turnierrichter auch mit Dr. Dennis Peiler gesprochen, Rebecca. Der ist Vorstandsvorsitzender der FN, der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Und der sagt,
es gehört zum Alltag, eines jeden Turnierrichters, dass er vor Beginn des Turniers sich mit dem Veranstalter hinsetzt, die Zeiteinteilung durchgeht und sagt, oh, diese Prüfung kann ich nicht richten, weil beispielsweise dort ein Verwandtschaftsverhältnis gegeben sein könnte, weil ich diese Person trainiert habe, weil ich vielleicht vor ein paar Jahren ein Pferd verkauft habe, das dort jetzt mitläuft. Da haben unsere Richter den Auftrag, das transparent zu machen.
Also gibt es auch Kontrollen über die Richter oder ist das eine reine Vertrauenssache?
Unsere Richter werden ja regelmäßig Fortbildung unterzogen. Das heißt, Dinge, die vor Ort passieren und vielleicht nicht optimal waren, werden als Fallbeispiele herangeführt für Richterfortbildung.
Diese Schiedsrichter auf den Turnieren, die werden doch von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung ausgebildet und auch lizenziert. Da müsste man doch davon ausgehen können, dass die jetzt zum Beispiel diese Schiedsrichter auch zuteilen oder kann sich der Veranstalter die aussuchen?
Das ist so, dass der Veranstalter die Richter einlädt. Das wird auch immer wieder kritisiert. Es wird auch gefordert, dass das ausgelost wird. Das hatten wir auch die Deutsche Reiterliche Vereinigung gefragt, ob das nicht auch eine Option wäre. Und die meinte, das wäre nicht leistbar. Man muss ja auch bedenken, die ganzen Richter, die machen das ehrenamtlich. Und die verdienen da auch nichts daran. Also die kriegen ein Ausfallhonorar und machen das als Hobby.
Aber Sie wollen das natürlich auch machen und da steht ja ein bisschen im Raum auch die Befürchtung, wenn Sie jetzt zu streng urteilen, dass Sie dann auch nicht mehr eingeladen werden.
Genau, das haben wir immer wieder gehört, auch von ehemaligen Richtern, dass wohl auch schon passiert sei, dass Richter nicht mehr eingeladen wurden oder der Veranstalter ins Richterhäuschen kommt bei einem Turnier, also bei einem Dressurturnier, wo es ja auch um Punkte geht, wo uns auch berichtet wurde, es würden Veranstalter auch um bessere Noten bei gewissen Reitern bitten.
Denn, ich hatte es am Anfang kurz gesagt, es geht auch immer um Geld, muss man sagen, bei diesen Turnieren. Also wenn man da mit so einem Pferd hingeht, macht man das nicht nur zum Spaß.
Man muss unterscheiden, ob man Hobbyreiter ist oder Berufsreiter. Also es ist so eine Besonderheit im Reitsport, dass Profis und Amateure auch zusammen starten bei den Turnieren. Es sind einige Berufsreiter dort auf den Turnieren unterwegs, die dann so an einem Wochenende 20 bis 30 Pferde vorstellen. Die verdienen natürlich ihr Geld damit, weil die bilden die Pferde anderer Leute aus. Und umso beim Springen zum Beispiel, umso höher ein Pferd springen kann, umso wertvoller wird es. Wir hatten da auch einen Springreiter begleitet, der hatte ein Pferd Cadella dabei. Und Cadella war zu dem Zeitpunkt des Drehs so ungefähr um die schätzungsweise 100.000 Euro wert. Und umso erfolgreicher sie ist im Springsport, umso wertvoller kann sie sein, bis zu 300.000 Euro.
Du sagst, das Pferd könnte so um die 300.000 Euro wert sein, wenn es vermutlich mehrere Prüfungen absolviert hat und damit auch im Wert steigt. Ist das jetzt ein mittlerer Wert oder können die auch noch teurer sein, diese Pferde, Rebecca?
Also die können schon deutlich teurer sein. Also zum Beispiel das Pferd von dem Springreiter Kuckuck im Millionenbereich. Natürlich geht es auch darum, welchen Stammbaum dieses Pferd hat. Also Hobbyreiter, die leisten sich, glaube ich, die meisten jetzt kein 300.000 Euro Pferd, sondern das sind mal dann so bei, oh Gott, schätzungsweise so 20.000, 30.000 dann wahrscheinlich.
Aber wenn diese Tiere so teuer sind, Rebecca, warum geht man dann mit denen so um? Also reitet die in Rollkur, dass die körperliche Schäden davon bekommen oder haut mit der Gerte zu? Gibt jetzt, reden wir gleich noch drüber, auch eine Lockerung der sogenannten Blutregel, dass das Pferd sogar bluten darf. Also das frage ich mich schon, das sind ja Wertanlagen, die muss ich doch sehr, sehr sorgfältig behandeln.
Das ist auch eine Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe. Ich denke, das gibt unterschiedliche Gründe. Viele machen das bestimmt aus Unwissenheit oder weil sie vor allem diese Rollkur bei Spitzensportlern oder anderen abschauen. Beziehungsweise ich denke, dass da auch bei den Berufsreitern ein gewisser Druck dahinter steht. Die müssen ja auch das Pferd zu Dingen bringen, wo ein Pferd manchmal halt länger Jahre dafür braucht, weil es psychisch oder körperlich gar nicht dazu in der Lage ist. Also ich war ja in einem Stall drehen, da hatte die Besitzerin ausrangierte Turnierpferde und da hatte ich mir eins angeguckt und die meinte, ja, das Pferd hat halt nicht funktioniert, wie die Reiterin das wollte. Das Pferd hatte 30.000 Euro gekostet, ging deswegen gar nicht in den Sport und sie hat es dann geschenkt bekommen. Die Reiterin hat sich ein neues Pferd gekauft. Die kam dann drauf, die neue Besitzerin, dass das totale körperliche Probleme hatte und deswegen nicht funktioniert hat.
Wenn man Kerstin Gerhardt zuhört, dann müsste man eigentlich schon fast sagen, es braucht vor allem Prüfungen für den Menschen und nicht für das Tier.
Reiten ist kein Sport für jedermann. Nein, ganz großes Veto. Nicht jeder gehört aufs Pferd. Wirklich nicht. Wenn ich Menschen habe mit einem großen Machtstreben oder die Testosteron und Aggression, die gehören nicht aufs Pferd. Du musst ruhig sein. Du musst tief in dir ruhen. Du darfst nicht ungeduldig werden. Du darfst nicht brutal werden.
Rebecca, bei diesen Verstößen gegen das Tierwohl, konntet ihr da einen Unterschied feststellen zwischen Amateuren und Profis auf den Turnieren?
Wir haben ja zu den Leuten recherchiert, die in Rollkur zum Beispiel auch geritten sind. Die meisten von ihnen waren Profireiter, das heißt, sie geben selbst Unterricht, sind auch Richter. Einer hatte auch eine Ehrennadel für seine Tätigkeit verliehen bekommen. Es lässt sich schwer sagen. Also es waren ja wirklich Stichproben, was wir gemacht haben. Nach der Veröffentlichung des Filmes auf Social Media gab es etliche Kommentare, die gemeint haben, ja, das haben wir auch schon oft beobachtet auf Turnieren.
Jetzt hat euer Film ja die Aufgabe, sagen wir mal, die Schattenseiten des Reitsports zu beleuchten. Da rennt man vermutlich nicht unbedingt offene Türen ein, oder?
Nee, das war auch schwierig, da überhaupt mit Reitern in Kontakt zu kommen, auch Reiter zu finden, die offen und ehrlich darüber sprechen. Wir haben schlussendlich jemanden in Wien gefunden, Tina Kropik, die mit uns da offen darüber geredet hat. Und mit der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, mit dem Vorstandsvorsitzenden, den Dr. Dennis Peiler, bekamen wir ein Interview. Das ging gut, nur die Stimmung schon im Vorfeld, wie wir begrüßt wurden, war jetzt nicht so positiv gestimmt. Also da ging schon davon aus, dass wir negativ berichten werden. Ja.
Gut, aber er hat sich dem Interview gestellt. Man sieht ihn da auch in eurem Film. Ich wollte dich noch mal fragen, Rebecca, zum Thema Gerte, auch weil das jetzt eine aktuelle Diskussion ist. Diese Lockerung der sogenannten Blutregel. Was bedeutet das eigentlich?
Also die Non-Blood-Rule, das bedeutet im internationalen Sport, war bisher aber auch im nationalen Sport, wurde ein Reiter sofort disqualifiziert, sobald Blut am Pferd zu sehen war. Die wurde jetzt auf internationalen Turnieren aufgelockert, also aufgeweicht im Springsport. Das bedeutet, dass ein Pferd, das etwas Blut am Maul, im Maul, an der Nase hat, nicht per se gleich ausgeschlossen wird, sondern ein Tierarzt entscheidet vor Ort. Und da gab es auch einen großen Aufschrei in der Reiterwelt. Die Deutsche Richterliche Vereinigung hat sich auch dagegen ausgesprochen. Also die ganzen Nationen müssen ja darüber abstimmen. Weil es natürlich ein falsches Signal nach außen hin zeigt. Ne? Weil Blut ist sowas Offensichtliches, dass es ein Tier nicht gut gehen kann. Wir haben auch immer wieder von Fällen gehört von Richtern, wo Pferde vorgestellt wurden, die am Bauch geblutet haben, weil der Reiter zu dolle mit den Sporen reingetreten hat. Und wenn ein Richter dann demjenigen disqualifiziert oder halt gesagt hat, du kannst hier jetzt nicht starten, dann ist der Reiter zum Hänger und hat Schuhcreme drüber geschmiert. Also das war auch bei dem Fall Helgstrand International auch ein großes Thema im Reitstall, dass man quasi so Sachen auch vertuscht.
Ja, und das ist ja dann besonders krass, wenn man in eurem Film auch erfährt, wie schmerzempfindlich Pferde sind. Also Kerstin Gerhardt hat euch das mal vorgemacht.
Pferde fühlen eine Fliege. Ganz leichtes Anticken reicht ja schon. Und dann kann man doch ganz deutlich sehen, dass jede harte Einwirkung überhaupt nicht an so ein Pferd gehört.
Ja, und vor allem Pferde sind wirklich groß und schwer, ja, bis so 600 Kilo, bis eine Tonne kann so ein Pferd wiegen. Aber das Pferd hat halt keinen Schmerzlaut, also es schreit halt nicht, wenn es Schmerzen hat. Und es sind sehr subtile Anzeichen, also man muss sich schon damit wirklich auskennen, um zu sehen, dass ein Pferd Schmerzen hat, weil es ist auch ein Fluchttier und ein Fluchttier versucht immer Schmerzen oder Beeinträchtigungen zu verdecken. Weil natürlich willst du jetzt nicht dem Raubtier um die Ecke signalisieren, mir tut alles weh, ich kann jetzt nicht sofort davon sprinten.
Am Ende noch mal die Frage, Rebecca, woran liegt es denn jetzt, dass es immer noch diese Misshandlungen der Tiere gibt? Also sind da die Verantwortlichen nicht konsequent genug oder sind die Regeln nicht eindeutig genug? Gibt es vielleicht zu viele oder geht es vielleicht auch zu viel ums Geld?
Ich denke, das ist eine Mischung aus allen. Ja, einerseits gibt es eben Studien darüber, die aber nicht so richtig angenommen werden, habe ich das Gefühl, auch von der Reiterwelt. Dann geht es natürlich um viel Unwissen auch oder eben um so unklare Formulierungen der Regeln wie, was heißt denn übermäßig? Natürlich will man auch, vor allem dadurch, dass es im internationalen Spitzensport immer wieder Skandale gibt, denen will man auch nicht auf die Füße treten. Da geht es ja auch um wirklich viel Geld. Und ja, ich denke, es ist so eine Mischung aus den Sachen.
Danke für dieses Gespräch, Rebecca Kupfner.
Ich danke dir.
Und auch allen, die uns zugehört haben, ein herzliches Dankeschön. Den Film der Kolleginnen Rebecca Kupfner, Nina Böckmann und Julia Kruschwitz können Sie sehen in der ARD Mediathek bei Team Recherche unter dem Titel Reitsport zwischen Lieben und Quälen. Von MDR Investigativ hinter der Recherche gibt es alle zwei Wochen montags eine neue Folge in der ARD Audiothek und da, wo Sie uns gerade hören. Die nächste Folge erscheint am 29. Dezember. Da geht es um ein historisches Thema, nämlich um den Massensuizid von rund 1000 Menschen in Demmin zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Und ich habe diesmal auch noch einen Podcast-Tipp, und zwar 7 Tage wach, der neue rbb24-Podcast. Da liefern sich die befreundeten Journalisten Christoph Schrag und Hendrik Schröder jede Woche Kontroversen über das, was wichtig war. Beide gut informiert und selten einer Meinung. Ein Schlagabtausch mit Mehrwert also, jeden Freitagnachmittag pünktlich zum Wochenende in der ARD-Audiothek und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Wir von MDR Investigativ hinter der Recherche freuen uns über Abos, Sterne, Bewertungen und Kommentare, zum Beispiel in unserer MDR Investigativ-Community auf YouTube oder auf Spotify oder Apple. Weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback zum Beispiel gibt es auch immer in unseren Shownotes und unter www.mdr.de/investigativ-podcast. Wir hören uns dann also, so Sie mögen, am 29. Dezember wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.